Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhard und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt's ganz einfach auch in den Shownotes.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Folge 3. So sieht's aus. Und heute unser großes Thema, die Angst.
Die Angst vor deinem Friesentee.
Hast du wirklich Angst davor? Ich muss zugeben, ich bin nicht der Tee-Experte, aber du hast so ein Teegesicht heute und ich dachte mir, ich muss einen Tee anbieten.
Also bei Folge 2, also wir sind ja hier bei dir in der Küche,
ja.
Die Sonne scheint herein. Alles ist entspannt. Man könnte ja meinen, bei der Musik, du würdest mir einen Caipirinha reichen, aber es ist eben, okay, ich habe nach Tee gefragt, aber es ist,
was ist,
so ein leicht bitterer Ostfriesentee, Burkhard.
Ja, du hast aber auch, ich finde, dein Gesicht könnte ich auch, ich könnte mir das gut in Ostfriesland vorstellen.
Was willst du denn jetzt damit sagen?
Ich finde, das passt in diese Landschaft von Ostfriesland. Ich bin gerne in Ostfriesland, ich bin auch gerne in deinem Gesicht zu Hause.
Bist du denn gerne mit mir zusammen? Was, ganz kurz. Hör mal, ich kriege ein bisschen Angst hier.
Ja, zu Recht. Es geht um Angstmacher.
Angstmacher ist unser Thema heute. Ja, weil wir finden, das ist einfach spannend, oder? Menschen, die also auch Angst gemacht haben. Also diese ganzen Historien, Dokumentationen über, ja, also Menschen, die vielleicht auch ganz fürchterlich waren, die werden ja trotzdem geguckt, weil es gibt ja auch so eine Faszination des Untergangs. Und auch, finde ich, Menschen, die Angst gemacht haben, sind erstmal spannend, man will da mehr wissen, was da die Motive sind, oder?
Ja, wenn ich jetzt an meinen Physiklehrer denke, dann nicht, aber vor dem hatte ich auch Angst.
Physik war nicht dein Ding?
Überhaupt nicht. Chemie auch nicht, Biologie auch nicht. Und am schlimmsten war es in Mathe.
Aber Theatergruppe, ne? Und dann Teestube und Schülervertretung und so.
Ja,
ne?
ja
aber toll.
Ich hab, super. Was denn?
Super, du bist so ein toller Typ, Burkhard.
Ja, weiß ich.
Ja. Angstmacher. Ja. Du merkst, es ist ein, weißt du, letztes Mal war es ja richtig harmonisch, heute ist so ein bisschen Saft auf dem Kabel hier.
Ja, und wir haben uns ja quasi letztes Mal darauf verständigt, dass bei den Angstmachern wir uns auf die konzentrieren, die quasi von der Seitenlinie die Angst erzeugen. Die Trainer also. Ja, also wir reden jetzt noch nicht über die Leute auf dem Platz, vor denen man auch Angst aber haben
findest
musste.
Findest du die nicht total spannend als Reporter, wenn du da sitzt und du hast eben so einen?
Die gibt's ja nicht mehr so häufig. Die sind ja alle mittlerweile so ausgeschult, was ihre Ansprache angeht. Und man weiß, also der letzte ist, glaube ich, Louis van Gaal, ja, der dann irgendwann auch mal gesagt hat, als seine Kinder 17 oder 18 geworden sind, dass sie ihn jetzt duzen dürfen.
Ja. Oder wie hieß der nochmal? Aragonés in Spanien. Der kam noch zur Weltmeisterschaft 2006 geflogen. Alles war heiti-teiti und Sonne. Mhm. Und dann bekam der einen Blumenstrauß auf dem Flughafen und sagte den Leuten nur, ja, den kannst du dir in den Arsch schieben. So. Ja, klar, erinnere ich mich noch dran. Das war natürlich diametral zu dem, was sonst bei der Welt zu Gast bei Freunden so unterwegs war.
Ja. Ja. Der Aragonés.
Ja, ja.
Der wollte keine Blumen.
Nein, er hat, ach, geh mir weg mit Blumen. Aber gut, wir sind hier nicht bei dem unterwegs, sondern auch in Deutschland, wo wir Angstmacher hatten.
Ja, zum Beispiel mein Lieblingsangstmacher, wenn man das so sagen kann, ist ja Uwe Klimaszewski, der nicht nur ein knochenharter Verteidiger gewesen ist in der Bundesliga, sondern auch ein knochenharter Trainer, der vor allen Dingen im Saarland unterwegs gewesen ist. Und der hatte eine ganz spezielle Ansprache auch an der Seitenlinie.
Ist doch nicht zu packen! Ist doch nicht zu packen da! Ist doch nicht zu packen! Hör doch auf mit dem Laden!
Ja, der Uwe hat nie aufgehört eigentlich, der hat quasi immer weitergemacht
und solche Menschen.
Ist immer wieder ins Saarland zurückgekehrt und hier schreit er also in der Geschichte, die ich nachher erzähle, da geht es darum, dass er einmal angebrüllt worden ist und was dann passiert ist.
Was lösen solche Menschen in einem aus? Also ich merke ja, wenn Leute so ein bisschen steil gehen oder eskalieren, also ich habe ja selber zwei Kinder, die ganz frisch und unbedarft sowas dann hören zum ersten Mal. Und die denken, was ist denn da los? Und die finden das erstmal toll, weil vielleicht was passiert, oder?
Ja.
Also weil sich jemand offenbart dann in dem Moment.
Ja, spannend ist das auf jeden Fall. Also mein Kleiner geht ja jetzt auch regelmäßig auf den Fußballplatz. Der ist jetzt 10 und der kriegt jetzt auch mit, was Fußball eigentlich an Emotionen auslöst. Und das macht ihm im Moment noch ein bisschen Angst, weil das so unkontrolliert ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Spieler so auszeichnen, wenn die mit so jemandem zu tun haben, von dem sie nicht so genau wissen, was sie am Tag wieder zu erwarten haben, außer irgendwie so eine Anspannung und feuchte Hände.
Ja, das bekamen wir, glaube ich, alle auch bei dem, der jahrelang den Bundesliga-Fußball, vor allem bei den Münchner Löwen, prägte.
Weicheier in der heutigen Zeit als Fußballer, muss ich mich kaputt lachen.
Ja, weißt du, ne?
Werner Beinhardt, ja.
Werner Beinhardt Lorand, der aber auch Seiten hatte, als ich mich mit ihm auseinandergesetzt hat. Also wir haben ja gesagt, Angstmacher, und dann macht man Hausaufgaben und man kommt natürlich sofort auf Werner Lorand und denkt, oh, ist das nicht zu naheliegend? Aber ich habe so ein paar Sachen gefunden, die man noch gar nicht weiß über ihn. Ne? Okay. Das finde ich interessant. Und er hat einen Namensvetter, Gyula Lorand. Mhm. Sagt dir was?
Klar, der war 54 mit den Ungarn
Vize-Weltmeister
auf dem Fußballplatz gegen...
Nach 6 Jahren, die sie ungeschlagen waren, er war Olympiasieger mit Ungarn und es ist natürlich das große nationale Trauma, das Wunder von Bern, das wir feiern. Der war dann später jahrelang in Deutschland Trainer und so viel schon mal vorab, der war unter anderem auch bei Bayern München. Und da war der junge Müller-Wohlfahrt, Mannschaftsarzt. Und der Müller-Wohlfahrt hat mal gesagt, als ich mit dem zusammengearbeitet habe, mit diesem beinharten Trainer, da gibt es unfassbare Geschichten, die wir heute erzählen, wollte ich sofort wieder aufhören als Sportmediziner, weil das war so, dass der zu ihm kam, zu Müller-Wohlfahrt, und gesagt hat, hör mal, Meniskusschaden, dann nimmst du hier eben die Eckfahne und haust den Meniskus wieder rein. Ja, und also solche Sachen gab es da, ne? Und trotzdem war auch dieser Trainer einer, der viele Facetten hatte und taktisch ein ganz schlauer, ein wichtiger Trainer. Und über den habe ich mir Gedanken gemacht.
Ja, ich habe einen aus England mitgebracht, den du nicht kennen wirst. Der heißt Stan Cullis, Erfolgstrainer bei den Wolverhampton Wanderers. Und habe lange mit mir gerungen, ob ich nicht noch irgendwie Max Merkel unterkriege, weil Max Merkel einfach so viele bizarre Schlagzeilen geschrieben hat in seiner langen Karriere als Bundesliga-Trainer, als Kolumnist von der Bild-Zeitung natürlich auch, und habe dann gesagt, ja, den Merkel machen wir nochmal irgendwann extra. Der braucht irgendwie eine ganz eigene Bühne, aber ein paar Geschichten musste ich, also ein paar kleine Episoden habe ich mitgebracht. Zum Beispiel 1961, glaube ich, da war er mit Borussia Dortmund im Endspiel um die deutsche Meisterschaft und es hat ihn tierisch angekotzt, dass die Spielerfrauen immer mit wollten bei den Auswärtsspielen. Und dann hat er sich was überlegt.
Die wollten nicht wieder mit, dann habe ich einmal in Dortmund, wollten die auch wieder mit dem Autobus, habe ich gesagt, wir fahren mit dem Zug. Mit dem Zug gefahren, da habe ich den Stationschef bestochen mit ein paar Kästen Union-Brauerei. Ich habe gesagt, passen Sie auf, der letzte Waggon, wo die Frauen sitzen, der wird abgehängt.
Es fährt also ein Zug nach nirgendwo.
Ja, ey, das ist abgefahren.
Und Max Merkel ist ja auch als Schleifer bekannt gewesen. Ne? Da hat er Atletico Madrid zum Beispiel trainiert. Und da haben sie dann, als er dann endlich vom Hof gejagt worden ist, haben sie am Ende dann gesagt, dass er quasi gearbeitet hätte wie ein Faschist mit KZ-Methoden im Training, was natürlich erstmal hammerhart ist, aber was, glaube ich, irgendwie auch ziemlich deutlich dokumentiert, wie Merkel da angekommen ist oder beziehungsweise nicht angekommen ist. Also so richtig lustig ist das mit dem, glaube ich, als Spieler auch nicht gewesen. Aber der konnte natürlich unglaublich charmant erzählen und plaudern. Beispielsweise auch darüber, wie er in anderen Stadien empfangen worden ist.
Also wenn ich mit einer Mannschaft, wo ich hingekommen bin, da hängen die Leute an die Gitter und schimpfen. Weil du willst ja 2 Punkte mitnehmen, willst ja gewinnen. Und da schreien die eine, Merkel, du Sau, du Schwein und so. Bin ich hingegangen, sage ich sie. Haben Sie überhaupt eine Karte? So, natürlich, haben Sie bezahlt? So, klar, sage ich, dann schreien Sie weiter. Aber wie, Sie haben wir freigehalten. Ja, die Leute gelacht und so und war aus, die Spannung war heraus. Und mit ein bisschen Lachen, mit ein bisschen Schmäh, sagt man halt in Wien, dann kann man vieles überbrücken.
Max Merkel, ja. Max Merkel. Unglaublich. Weißt du eigentlich, dass der gar nicht diese Bildkolumne größtenteils geschrieben hat?
Ich habe das mal gehört. Ja, stimmt das wirklich?
Ja, stimmt. Mhm. Es gab einen Redakteur, der es geschrieben hat für ihn, aber man hat es ja immer verschlungen, finde ich. Es war lustig, wenn er so vor der Saison die Leute da eingetütet hat. Ja,
ja, total. Irgendwie. Also es war eigentlich, man hatte das Gefühl, es war relativ weit weg von dem, was Wirklichkeit war. Ja. Aber wenn man so den Kern rausgepult hatte aus seinen Schmähungen, dann hatte man doch das Gefühl, könnte was dran sein.
Und er war in seiner Wirkung wirklich ohnegleichen. Max Merkel wurde ja den Bayern-Profis angedroht in den späten 70er Jahren.
Das stimmt, die haben gestreikt, ne?
Die haben gestreikt. Mhm. Und das war auch das Ende des damaligen Bayern-Präsidenten Neudecker. Da gab es ja große Zerwürfnisse. Paul Breitner war da einer der Rädelsführer. Ne? Und in diese Zeit fällt im Prinzip auch, ich komme zurück zu Gyula Lorand, der war ja in Frankfurt sehr erfolgreich. Dann gab es den Wechsel von Lorand, der erfolgreich war mit Frankfurt, nach Bayern und der Bayern-Trainer Detmar Kramer ging nach Frankfurt.
Bis heute einzigartig, glaube ich, in der Liga, ne?
Genau, und für die Frankfurter dachten, ja, das war ein schlechter Tausch, ne? Aber ein Frankfurter, das war der zweite Keeper, der wirklich gelitten hat unter Gyula Lorand, Der hat seinen Sohn dann Detmar genannt, weil er so froh war, dass Julian Lorand endlich weg war. Und der war nicht sehr lange bei den Bayern. Burkhard, wir tauchen jetzt hier in Jogo Benito einfach mal ein in die Atmosphäre des Düsseldorfer Rheinstadions. Julian Lorands letztes Spiel als Bayern-Trainer, das hat er da verloren. Weißt du noch, wie hoch?
1-7.
Ja. Die haben mal 0-7 gegen Schalke verloren. Das war 1976 und die zweithöchste Niederlage. Du hast vollkommen richtig gesagt. Das war sehr gut, Burkhard, weil das war nicht abgesprochen.
Ja, ich kenne die Anzeigentafel. Da gibt's ein ganz tolles Bild mit der Anzeigentafel.
Und die hörst du jetzt im Prinzip am Ende. Ich habe die Schlusssequenz, ja. Ja, es ist bei YouTube wunderbar. Dieses Spiel Düsseldorf gegen Bayern München steht unkommentiert, einfach so abgefilmt, ja. Bei YouTube. Und da habe ich mir die Schlusssequenz mal genommen, das Ende von Julian Lorand als Bayern-Trainer. Das klang dann so. Und also ich finde, man ist sofort wieder im Flutlicht in den späten 70er Jahren. Hör einfach zu und genieße.
Spiels. Die Fortuna Düsseldorf schlägt den FC Bayern München mit 7-1 Toren.
Ich habe da eine Gänsehaut, wenn ich das
super
höre.
Das ist super. Und das ist, ich finde es so toll, weil das ist ja das, was es sein soll, dieser Podcast. Also dieses große Überraschungsei. Und das ist jetzt wirklich was, was mich komplett abgeholt hat und reintauchen lässt. Und jetzt weiß ich auch wieder, dass Fußballspiele sich anders angefühlt haben früher. Man hat es natürlich mit anderen Augen erlebt und mit anderen Ohren natürlich auch, als Teenager beispielsweise. Aber die Stadien haben sich anders angehört. Und ich finde, ich bin ganz ergriffen jetzt gerade. Ich meine, wir reden vom Düsseldorfer Rheinstadion, das ja jetzt auch wirklich keine Schönheit gewesen ist.
Das wurde gesprengt.
Es wurde zu Recht weggesprengt. Denn es hatte eigentlich immer nur Festtage, wenn Borussia Mönchengladbach der Europapokal gespielt hat.
Oder DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln.
So sieht's aus.
Darum geht's in der nächsten Folge. Oh. Ja, da hab ich
weißt du das schon?
Ja, weiß ich schon. Und ich habe da eine überragende Nummer, glaube ich, in Vorbereitung. Ich werde dich da überraschen mit einer Geschichte rund um Günter Netzer, die so noch nicht bekannt ist. Da recherchiere ich gerade.
Ich weiß alles über Netzer.
Nein, du wirst neue Sachen erfahren, 100%.
Echt?
Bevor wir eintauchen bei den Angstmachern und wirklich zu unseren Hauptdarstellern kommen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Engländer auch.
Stan Cullis.
Mhm. Müssen wir noch ein bisschen nachwischen von der zweiten Folge. Buero, deine war falsch, ne?
Was soll ich sagen? Ja.
Also du hast letztes Mal wirklich so behauptet,
nein, dass ich das habe der gesagt, Bauer ist? Ich glaube, Buero heißt übersetzt Bauer. Enrique Buero war ja der Rinderbaron, der die WM 1930 nach Uruguay geholt hat mit seinem Geld. Ja, das heißt nicht Bauer.
Ich hätte bei dir das abgeschrieben heißt, und der Lehrer hätte sofort gewusst, dass ich bei dir abgeschrieben habe.
Ja, weil ich das schlauere Gesicht habe.
Ja, so ist es nämlich.
Ja. Und Buero heißt gar nichts im Prinzip.
Okay.
Wie heißt Bauer jetzt heißt Campesino.
Okay. So, Gilles war auch so einer der Angstmacher. Da ist noch ein Nachtrag von dir. Das war ja dieser völlig irre Mäzen von Atletico Madrid aus Folge 2, die natürlich sehr hörenswert ist.
Ein durch und durch schlechter Mensch, habe ich glaube ich in der zweiten Folge schon gesagt, der einfach auch ein maßloses Leben gelebt hat. Und ich habe eine Sache, die hätte ich eigentlich erzählen müssen, habe ich irgendwie verschwitzt. Also er hat also allerlei Dinge sich auch zugelegt, die man als normaler Mensch gar nicht braucht und unter anderem dann gegen Ende seiner Amtszeit auch einen Flugzeugträger.
Flugzeugträger?
Ja, ein Flugzeugträger.
Ein Flugzeugträger halt.
Mhm. Und ja, genau. Und der guckte dann auch häufiger in so Gesichter wie deins und wurde gefragt, Mensch, Jesus, warum ein Flugzeugträger?
Ja, natürlich.
Und seine Antwort war ganz einfach, Sven, weil ich noch keinen hatte.
So. Oh Mann, ey, Jesus Gilic, aber haben wir den jetzt dann irgendwie, ist ja auch dann irgendwie aus dem Leben geschieden dann.
Ja, er ist dann erlöst worden, muss man sagen. So. Und die Atletico und die Fans von Atletico sind auch erlöst worden.
Ich kann nur Folge 2 empfehlen. Sind wir hier in der Werbeecke jetzt? Bei dir kommt bald ein Buch raus, wobei, also Leute hören das ja vielleicht später, dann ist es schon längst raus. Ja. Deine Geschichten bringst du zu Papier, die kommen im November raus?
Mitte November kommen die raus,
ja. Und wie heißt dein Buch?
Das Buch heißt Der Weisheit letzter Schuss.
Also das ist die unbedingte Kaufempfehlung für das Weihnachtsgeschäft. Geschichten von und mit Burkhard Hupe, ne? Und wir beide sind auf Tour. Pistors Fußballschule, mein Programm, und ich konnte dich als meinen Geschichtsprofessor. Da habe ich jetzt so Schulstunden. Ich werde das auch wieder wie Schulunterricht aufziehen, glaube ich. Mhm. Und in der Geschichtsstunde bist du definitiv im Lehrpersonal dabei.
Ich freue mich tierisch.
Ich auch. Und wer jetzt irgendwie, man kann schon Tickets kaufen, das kann ich an dieser Stelle ankündigen, aber wer jetzt denkt, ey, die sind ja in Reda-Wiedenbrück, wie, sind die käuflich? Hat der Tönnies die geholt? Nein, liebe Leute, wir sind völlig unkäuflich, aber Tickets kann man trotzdem erwerben für Pistors Fußballschule, und mein neues Programm heißt Ein Herz für Vollpfosten, und ja, da bin ich vor allem im Westen unterwegs.
Und deshalb bin ich auch dabei.
Haben wir noch was? Achso, wer uns schreiben will, dir kann man faxen oder Brieftauben schicken? Oder wie war das? Ja, nee, ich meine, bei denen gibt es ja auch noch Ostfriesentee. Wer trinkt eigentlich noch Friesentee?
Ja, ich trinke überhaupt keinen
Tee. Ich trinke immer zu Hause so Frauenpower heißt der Tee. Echt? Oder ja, die haben immer so einen Namen. Oder irgendwie der Badezusatz heißt bei uns dann irgendwie Auszeit oder lass es dir gut gehen. Also es ist nicht mehr nur Badezusatz.
Und ist das dann auch so? Also hält der Tee dann auch, was er verspricht, und der Badezusatz?
Nein, aber die Frau.
Ja?
So. Oh. Ja, natürlich. So,
Knister.
Ja, bei uns ist ja heute, wir müssen wieder so eine Spannung aufbauen hier zwischen uns. Wobei, die haben wir. Mhm. Also dir kann man ernsthaft, wenn wir jetzt Leute haben, die...
Per Twitter
kann man dir Geschichten schicken.
Kann mein ganz normaler Name, Burkhard Hupe, in der Mitte mit K und mit H, hinten mit D und Hupe wie die Autohupe.
So, genau.
Dann findet ihr mich.
Wir Lust haben, mit euch natürlich da draußen Kontakt aufzunehmen, weil ihr bestimmt auch coole Geschichten kennt, die hier vielleicht mal erzählt werden sollten. Mhm. Mir könnt ihr schreiben bei Instagram oder, das klingt schon direkt irgendwie besser, ne? Bei Instagram und
Facebook. Ja, weil du es aber auch so gut aussprechen
Instagram
kannst.
Und
machst du Gram oder Gram?
Keine Ahnung.
Wenn ich dich sehe, denke ich eher an Kram.
Fuck! Also Instagram und Facebook. Und Instagram. Bitte, Leute, bewertet unseren Podcast, wenn ihr Lust habt. Nein, mache ich nicht. TikTok?
Was? TikTok.
Das sind alles Altherrenwitze mittlerweile. Aber du bist auch ein Boomer. Schlag mal nach, was ein das Boomer ist. Ja. Ja, das ist einer der.
Babyboomer.
Nein. So, wir schweifen wieder ab.
Ich hatte drei Brüder, die habe ich immer noch. Ich bin ein Babyboomer.
Nein, ein Boomer ist einer, der keine Ahnung von Jugendsprache hat.
Ach so.
Ja. Mann, ey, du bist so lost. So, das also schreibt uns und bewertet gerne diesen Podcast, denn es gibt ja so viele. Und wenn ihr den mögt, dann bewertet den doch. Das tut uns gut und der Sache auch. Aber wir sind in 2 Wochen auch wieder da und werden bis zum nächsten Urknall Jogo Bonito machen. Eine Sache hast du noch, Schlachtenbummler. Wolltest du dich drum kümmern? Uns hat übrigens Olli geschrieben. Olli hört diesen Podcast und der hat seine Definition vom Schlachtenbummler geschickt. Denn wir haben ja diese Reportage, da sagt Kurt Brumme 1970.
Eben auf Hochstimmung, nein, das können die Nerven von normalen Schlachtenbummlern gar nicht mehr ertragen.
So, also das ist die Frage, die aufpoppte. Woher kommt der Begriff Schlachtenbummler? Olli, der unseren Podcast hört, hat mir eine Definition geschickt. Er schreibt hier, Schlachtenbummler, der besonders im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 aufgekommene Begriff, bezeichnet Zivilisten, die aus Neugierde an die Front kamen. Im Sportjargon Anhänger einer Fußballmannschaft, die zu einem auswärtigen Spiel der Mannschaft mitreist. Das ist die Definition von Olli. Vielen Dank dafür. Ja. Was hast du noch gefunden?
Ja, heute würde man wahrscheinlich Groundhopper sagen. Damals waren es eben die Schlachtenbummler. Und dieser Krieg 1870-71 war deshalb so besonders und tatsächlich auch zum ersten Mal für Schlachtenbummler geeignet, weil es die Möglichkeit gab, mit dem Zug beispielsweise in Kriegsgebiete zu fahren. Und dieser deutsch-französische Krieg 1870-71 war ja sozusagen der Urknall zur Gründung des Deutschen Reiches, ne? Weil der Südstaatenbund hat ja den Nordstaatenbund, angeführt von Preußen, die den Krieg gegen die Franzosen geführt haben, unterstützt. Und es gab also eine Woge der nationalen Begeisterung, und dann wurden eben auch noch die Franzmänner, wie man damals gesagt hat, besiegt. Und es gab so einen nationalen Impuls, der sozusagen dann auch zur Reichsgründung geführt hat. Und in der Folge dieses nationalen Überschwangs wollten die Menschen einfach sehen, wo das eigentlich passiert ist, wo diese Erfolge gefeiert wurden.
Ja.
Und man hat dann damals auch so Schlachtengemälde gemalt tatsächlich und hat die dann in einem Nebengebäude des Saarbrücker Schlosses ausgestellt. Und da sind die dann auch hin, haben wir sie also erst die Bilder angeguckt, die dazu gemalt worden sind zu diesem deutsch-französischen Krieg, und sind dann an die Schlachtfelder gezogen. Da gab es rund um Saarbrücken, Elsaß-Lothringen eine ganze Menge, und haben sich dann so den Schauer des gewonnenen Krieges geholt.
Haben wir das da auch geklärt?
Ja.
Wie schön. Und im Zuge dieses Schlachtenbummlers,
ich weiß nicht.
Also komm, naja, das jetzt mal aufgeklärt zu haben, finde ich. Also da ist der Begriff ja jetzt wirklich hinlänglich erklärt. Der Schlachtenbummler. 1970, wir sind bei Kurt Brumme, meinem Vorvorgänger als Moderator von Liga Live, der dieses Spiel reportiert hat in Mexiko bei der WM. Italien gewann ja mit 4-3 nach Verlängerung. Es stand 1-1 nach 90 Minuten. Es wogte hin und her. Es war das Jahrhundertspiel. Die L'Équipe schrieb, das Spiel hat keine Parallele. Und damit ist, glaube ich, fast alles beschrieben. Und witzigerweise, der Wiener Lehrerverband, das war ja so ein packendes Spiel weltweit, schrieb am Tag danach, wir haben angesichts dieses Spiels für ihre Begeisterung Verständnis. Und da waren angesprochen die Schüler, die nicht zum Unterricht kamen, weil sie noch völlig fertig waren. Vom Vorabend, der Wiener Lehrerverband, die Österreicher, immer wieder. Ne?
Weißt du, das ist für mich eine, doch für mich gibt's eine Parallele tatsächlich.
Echt?
Fällt mir jetzt gerade ein. Deutschland gegen Frankreich. 1982, das Halbfinale mit dem Fallrückzieher von Klaus Fischer. Was wir dann im Elfmeterschießen gewonnen haben, das Foul von Toni Schumacher gegen Battiston nach regulärer Spielzeit 1-1.
Von der Dramaturgie her.
Die Franzosen 3-1 weg in der Verlängerung. Dann Rummenigge, der eigentlich verletzt war, Klaus Fischer mit dem Ausgleich, dann das Elfmeterschießen, das auch noch eine eigene Dramaturgie hatte. Also es war nicht
aber
so.
Aber das war eine andere Mannschaft. Das war die Bereitung am Schlucksee und es war Zwist und Ärger und es war ja eigentlich keine Mannschaft, die ins Finale dann kam.
Ja, aber ich weiß noch, dass es mich hat dieses Spiel total ergriffen. Wenn ich nur daran denke, wie ich dieses Spiel gesehen habe, dann kriege ich feuchte Finger.
Ich habe das gar nicht mehr gesehen und ich bin dann hoch, ich weiß ganz genau, bei meinen Eltern, wir haben das gesehen, das Spiel, und ich musste die Schlussphase dann am Radio hören oben. Ich hatte früher hatte man die auf dem Sperrmüll, diese Radios mit dieser Lampe, die dann anging, wenn man es anmachte. Ne?
Dauerte dann ein bisschen.
Dauerte ein bisschen und dann fuhr es ja hoch und dann konnte man das am Radio hören. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, das zu gucken. Mhm. Und dann gewann ja, und das war der Held, mein ewiger Held, Toni Schumacher, der 2 Elfmeter hielt und den Uli Stielike tröstete. Ja. Der hat ja verschossen und versank dann. Der spielte ja damals bei Real Madrid, versank und dachte, ich habe es jetzt vergeigt und Toni Schumacher hielt 2 Elfmeter und hatte vorher Battiston da in die Klinik geschickt mit den Jacketkronen. Aber ich finde, es ist, ich bin da nicht deiner Meinung.
Musst du auch nicht.
Also zumindest man hat dieses Spiel genauso in Erinnerung wie 1970. Ist genauso ein Meilenstein, aber ich finde, er hat eine andere Farbe als 1970.
Aber wenn du dir das Spiel von 1970 anguckst, die ersten 90 Minuten, da schlafen dir die Füße ein.
Ja, aber dann kam ja wirklich Kurt Brumme ins Spiel, ja, und der war sauer. Kurt Brumme war ja auch im Prinzip, der war ja ein Angstmacher für die Reporter. Er war auf jeden Fall ein sehr strenger Redaktionsleiter, muss man sagen. Ja. Aber in dieser Reportage, da hatte er die Italiener auf dem Kicker und auch den Schiedsrichter.
Doch, nein! Das müsste eigentlich Elfmeter geben, denn Uwe Seeler ist festgehalten worden, als er schießen will. Und was gibt Schiedsrichter Yamazaki, mein Gott? Er gibt einen Freistoß für Italien. Das ist unmöglich, diese Schiedsrichterentscheidung. Es ist unmöglich. Seeler wird einfach umgerissen, wird am Boden gehalten. Und der Schiedsrichter lässt sich beeindrucken, weil jetzt ein Italiener auf dem Boden liegt und wir uns besorgt fragen, ob er wohl durchkommt in diesem Spiel, ob wir wohl noch lebend antreffen werden. Große Show davon, nichts passiert. Seeler umgerissen worden. Kein Elfmeter, sondern Freistoß für Italien. Schiedsrichter Yamazaki zieht sofort wieder gelbe Karten aus der Tasche, zeigt sie den Deutschen, die protestieren. Und es gibt nichts, gar nichts.
Gar nichts, nichts. Ah, schon, also es ist, ich habe es ja in der zweiten Folge schon gesagt, eine total ungewöhnliche Reportage für die Zeit, dass ein Reporter der ARD so klar Partei ergriffen hat und dann auch so unsachlich wird in seiner Wortwahl, das ist schon ungewöhnlich.
Da war ja Rivera derjenige, der dann den entscheidenden Treffer für Italien erzielte. Als die Deutschen ausglichen zum 3-3, war der so verzweifelt, dass er ins eigene Tornetz gebissen hat. Das ist ja auch so ein Foto, was man kennt.
Stimmt, ja.
Pure Verzweiflung, ja, pure Verzweiflung, Angst davor auszuscheiden. Und wir haben ja darüber gesprochen, in dieser Reportage sterben Italiener und sie erwachen dann wieder.
Und wird festgehalten mit beiden Händen. Und es ist die, mein Gott, ist das ein Fußball hier, das ist ja entsetzlich, das ist ja widerlich, was hier gespielt wird. Die ersten Sitzkisten fliegen ins Spielfeld, sehr zurecht. Und jetzt schiebt ein Italiener den Ball noch weg. Man kann nur sagen, so etwas habe ich noch nicht gesehen. 10. Eckball von rechts. Die Italiener wollen den Ball wegtreten, lassen dem Deutschen den Ball gar nicht. Da liegt wieder einer am Boden. Burknitsch ist soeben verstorben, sehe ich. Aber er steht auf, weil der Ball hereinkommt. Der Schiedsrichter kümmert sich nicht drum.
Ja, Wahnsinn, ne? Also jetzt Ja, und ich meine, am Ende hat Italien dann im Finale gar nichts mehr zu bestellen gehabt und ist sang- und klanglos untergegangen. Die waren einfach völlig platt. Und alle Italiener, wir können es sagen, haben doch dieses Spiel tatsächlich überlebt.
Ja, aber es gab nach diesem Spiel, ich meine, Italien war damals schon Urlaubsland Nummer eins für die Deutschen, es gab große Spannungen. Ne? Also es war gab große Probleme auch dann im Tourismus und die Deutschen hatten große... Ja, große Schwierigkeiten auch mit italienischen Gastarbeitern, wie man damals noch sagte, hier vor allen Dingen im Westen umzugehen. Also dieses Spiel hat wirklich deutliche Spuren hinterlassen.
Und wo wir gerade beim Thema sind, es gab tatsächlich, und das ist ja, es ist nicht tragikomisch, sondern es ist einfach eigentlich nur fürchterlich, aber es ist eine Geschichte, die da irgendwie passt. Also man macht sich jetzt so ein bisschen lustig über das Spiel 1970, aber es gab tatsächlich mal in Italien einen Profi, der erschossen wurde, weil er einen Spaß gemacht hat. Oh. Und zwar ist der eine Legende von Lazio Rom, spielte da 109 Mal für die italienische Nationalmannschaft 1974 bei zwei Länderspielen. Und es war am 18. Januar 1977, dass Luciano Recheccioni, er war Nationalspieler, zu einem Juwelier ging, das war ein befreundeter Juwelier in Rom mit zwei Mannschaftskollegen und dachte sich, Mensch, es ist so ein Riesenspaß, sich eine Sturmhaube überzuziehen, da reinzurennen mit einer Knarre und zu sagen, das ist ein Überfall.
Oh.
Hat er gemacht. Und jetzt war das Problem, dass die beiden Kumpels merkten, ey, der Juwelier findet das gar nicht so lustig. Die kannten ihn eigentlich, aber der hat die natürlich nicht erkannt. Und die Jungs gingen dann zur Seite, aber der hat eben weitergemacht, dieser blonde Hühne. Und dann hat er den tatsächlich erschossen, weil er kurz vorher schon mal überfallen wurde. Und dann hat er eben so gehandelt. Und so wurde dieser Fußballprofi tatsächlich tödlich verletzt und erschossen.
Furchtbar.
Furchtbare Geschichte. Ne? Es gab einen Freispruch, weil das natürlich irgendwie nicht, das war ja Notwehr in dem Sinne und das war nicht justiziabel oder wurde so dann entschieden. Aber auch so einen Fall hat es mal gegeben. Auch sowas erzählen wir hier in Gioco Bonito. Oh, jetzt kommen wir zu unseren Angstmachern. Sollen wir jetzt mal, wir waren in Italien oder in Mexiko, wir waren schon ein bisschen, heute geht's für uns auch nochmal nach Afrika.
Nach Afrika, ne?
Beim Schlachtenbummler.
Ja, genau, nach Zaire.
Zaire.
Ein Land, das es nicht mehr gibt.
Jetzt aber in den Angstmachern zu deinem englischen Trainer. Wie war der Name nochmal? Ich finde, du sprichst den so cool aus.
Stan Cullis. Stan Cullis, eine Ikone der Wolverhampton Wanderers, war ein Abwehrspieler, der manchmal auch im Mittelfeld eingesetzt worden ist, ein knochenharter Typ, auch Nationalspieler übrigens der englischen Nationalmannschaft in den 30er Jahren, am Ende sogar deren Kapitän. Und um zu begreifen, was das für ein Typ gewesen ist, ne, im Ruhrgebiet würde man sagen, das war ein gerader Nagel, ja, Stan Cullis. Und die englische Nationalmannschaft reiste also 1938 auch mit Stan Cullis nach Berlin, also nach Nazi-Deutschland. Und das war natürlich, 38 war ein kompliziertes Jahr weltpolitisch, ne, weil Hitler hat aus seinen Expansionsgedanken dann auch Taten folgen lassen. Und die Engländer strebten also diese Appeasement-Politik an. Ne? Also das heißt, mit dem Feind reden und immer, solange man redet, bekämpft man sich nicht. Und das war natürlich genau das, was Hitler wollte und was letztendlich auch den Untergang geführt hat. Aber 1938 im Mai war es eben so, dass die Engländer nach Berlin kamen und natürlich vorher die große Diskussion war, zeigen wir den Hitlergruß oder nicht? Also bei den Hymnen sozusagen, weil sie natürlich wussten, die Nazi-Größen sind auf der Ehrentribüne. Und es gab einen Graben, der wirklich quer durch die Mannschaft ging und viele waren dafür und manche waren dagegen. Und Stan Cullis beispielsweise ist dagegen gewesen und hat sich gewehrt, an diesem Spiel teilzunehmen. Und diese Nummer, zeigen die Engländer den Hitlergruß, ja oder nein, spielte dann auch letztendlich bei der britischen Wochenschau, die dann in den Kinos lief, eine große Rolle.
And the English team in white shirts give the Nazi salute during the German national anthem. 115,000 spectators pack the Great Olympic Stadium and are rewarded by an orgy of scoring. After England have taken a 3-1 lead, Matthews, their right winger, runs through to add a fourth.
Ja, die Engländer haben es 6-3 gewonnen am Ende ohne Stan Cullis und sie wurden heftigst kritisiert dafür, dass sie den Hitlergruß gezeigt haben bei der deutschen Hymne. Und das haben sie auch noch lange mit sich rumgeschleppt. Und ja, Stan Cullis ist sich selber aber immer treu geblieben, hat dann im Krieg tatsächlich auch gegen die Deutschen gekämpft als Soldat. Vor allen Dingen hat er aber Fußball gespielt. Er hat quasi dafür gesorgt, dass es Ablenkung an der Front gab. Die Engländer haben quasi nahe der Frontlinien auf dem europäischen Festland immer wieder Fußballspiele ausgetragen. Und Stan Kallis hat da eben auch mitgespielt und war so ein knochenharter Typ, dass er auch, als die Ärzte ihm gesagt hat, du musst jetzt mal aufhören mit dem Fußball, weil du hast so viele Gehirnerschütterungen gehabt, beim nächsten Mal fällst du tot um. Hat er trotzdem weitergespielt und ist dann irgendwann mal von dem Auswärtsspiel mit dem Zug nach Hause gekommen und ist bewusstlos geworden. Und da erst hat er geschnallt, okay Stan, es geht nicht mehr weiter, du musst jetzt einfach was anderes machen. Und da lag es natürlich nahe, Trainer zu werden. Und er ist ein gefürchteter Trainer geworden bei den Wolverhampton Wanderers. Bis heute der erfolgreichste Trainer, was möglicherweise auch an seinen Trainingsmethoden lag. Er ist dann auch mal damals von den britischen Kollegen der BBC gefragt worden, wie er denn das Sommertrainingslager der Wolverhampton Wanderers so angelegt hat.
Well, we've been doing a variety of training. We started off with endurance training, cross country, road running and we did athletic track running. Hurdling was part of our training as well.
Ja.
And of course we've done in the last week or so more ball work.
Ja, in der letzten Woche ein bisschen mit dem Ball gearbeitet, aber vorher Ausdauer, Querfeldeinläufe, Straßenläufe, Hürdenläufe. Die Spieler mussten 1,45 Meter hoch über die Hürden springen können, sonst sind sie direkt rausgeflogen.
1,45 Meter?
1,45 Meter, das musst du erstmal hinkriegen aus dem Lauf.
Ne? Alter, ey. Ja.
1,45 und Stan Kallis ist aber bis heute der erfolgreichste Trainer der Wolverhampton Wanderers, ist insgesamt dreimal englischer Meister geworden mit denen in den 50er Jahren, hat den FA Cup tatsächlich geholt, ist eine Ikone und nach ihm ist im Molineux Stadion von den Wolverhampton Wanderers auch eine Tribüne benannt worden in Stan Kallis Stand. Und dieser Stan Kallis hat von seinen Spielern alles abverlangt. Ja, also der war so ähnlich, du hast ja von Jula Lorand erzählt, ne, wenn die verletzt gewesen sind, dann musste da wirklich, also das Bein musste quasi lose aus der Hose baumeln, bis er das irgendwie anerkannt hat, dass das eine echte Verletzung ist. Es gab eine Nummer mit einem Abwehrspieler, der blutete im Unterleib während des Spiels. Und dann stellte man irgendwie, im Nachgang hat man festgestellt, er hatte einen Blasenriss. Und dann hat er aber zu seinem Mediziner gesagt, du nimmst den erst vom Platz, wenn er hinten raustropft. Das ist dann während des Spiels echt? Nicht passiert. Und er ist dann natürlich ins Krankenhaus gekommen und ist aber nach einer Woche war er wieder beim Training.
Ach du liebes bisschen.
Und die Spieler die wurden nachher gefragt, warum waren sie so erfolgreich? Warum hat diese Mannschaft so gut funktioniert? Und da haben die Spieler haben einhellig gesagt, weil wir alle Stan Kallis gehasst haben. Mhm. Deshalb haben wir zusammengehalten. Mhm.
Ja, das ist ja vielleicht das Erfolgsrezept auch von Angst machen. Ich meine, es gibt ja welche, die auch wirklich Erfolg hatten mit ihrer Methode. Also man hört das und denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Mhm. Also ich habe ja den Podcast bei WDR 2, einfach Fußball, habe mit ihm da gesprochen, mit Patrick Helmes. Mhm. Und über eine Geschichte, die er da so erlebt hat mit seinem Trainer Felix Magath am Mittellandkanal. Der hat also fast jeden Kilometer im Dauerlauf natürlich kennengelernt. Der wurde da immer hin und her geschickt. Und was sagt er über den Mittellandkanal?
Da habe ich auch jeden Kilometer von gesehen.
Fast. Komm, über Magath müssen wir kurz sprechen. Du sagst, hart. Cooler Typ.
Hart. Super Typ, ja. Aber sehr einfach eigentlich auch. Also ordnen dem Ergebnis sehr vieles unter. Und wenn du an die Grenze gehst, dann ist es für ihn okay. Wenn er aber merkt, wie bei mir am Anfang, dass ich nicht bereit bin, an die Grenze zu gehen, dann eckst du mal kurzzeitig an.
Dann landest du in der zweiten Mannschaft und spielst gegen St. Pauli 2, fliegst direkt vom Platz mit einer roten Karte nach einer Tätlichkeit. Und dann sagst du, herzlichen Glückwunsch, willkommen in Wolfsburg.
Da habe ich abends zu meiner Frau noch gesagt, jetzt bin ich angekommen. Wieder da, wo ich als 17-Jähriger war, sozusagen
auf der Asche. In der Asche, ne? Auf der Asche. In der Asche deiner Karriere in dem Moment.
Und das war der zweite Game Changer in meinem Leben, die Wolfsburg 2-Nummer. Tatsächlich. Und das hat was mit mir gemacht, weil es war halt so, ich habe halt donnerstags bin ich rausgeflogen, weil Felix meinte, es reicht absolut gerade nicht. Was machst du jetzt? Du gehst in die zweite.
Und warst körperlich eigentlich?
Ich war, okay, ja, oder? Aber da war ich noch sehr viel mit Widerworten beschäftigt und sag ich, Felix, das können wir so nicht machen. Sag ich, können wir doch, siehst du ja. Ich habe halt nicht verstanden, dass es einen gibt, der mehr zu entscheiden hat als ich. Habe ich später verstanden. Dann bin ich zu Lorenz Günther Köstner, ist ja auch Bundestrainer gewesen. Da habe ich ihn angerufen, Lorenz, pass auf, ich komme morgen. Hat er schon gehört. Und jetzt, dann sag ich, ich spiele da morgen, ich spiele. Da meinte er, wie du spielst. Normal will nie ein Profi spielen. Sag ich, doch, ich spiele. Okay. Hat sich gefreut, dann haben wir gegen St. Pauli gespielt, mache ich ein Tor zum 1-0. Und mein Gegenspieler hat mich immer so provoziert. Ich, boah, der geht mir auf die Eier.
Ja, mit was für Sprüchen so?
Ja, jetzt bist du gescheitert. Und wie sie halt so sind, die haben halt so eine Art, das mochte ich halt nicht so. Und dann war 3 Minuten Verschluss, dann 1-1. Und dann wollte er einen Freistoß so schnell ausführen. Und da habe ich ihm das Bein gestellt und ist er beim Ball gefallen. Dann sage ich, oh, sorry. Schiri hat das gesehen, rote Karte. dachte ich, oh, das Scheiße, gibt Ärger. Abends Lorenz angerufen. Sag ich, Trainer, tut mir leid, das war nicht extra. Okay, alles gut. Nächsten Tag Videoanalyse. Gab es nur eine Szene in der Videoanalyse, da wo ich die rote Karte bekomme. Und man sieht, wie ich ihm das Bein stelle. Und dann sagt er, ja, Pat meinte, war nicht extra.
Alles vor der Mannschaft.
Vor der ganzen Mannschaft. Ich so, hatte ich anders in Erinnerung. Tut mir leid. Und damals habe ich dann gesagt, okay, ist in Ordnung, ich zahle 500 Euro in die Mannschaftskasse. Aber dafür verspreche ich euch heute hier, dass ihr seht, warum ich Nationalspieler war. Und dann habe ich ab dem nächsten Tag dann in einer Art und Weise trainiert, habe ich mir selbst hochgepusht in den nächsten 3 Monaten, bis ich wirklich auf Endstufe war, von besessen. Ich war wirklich dann eine Maschine, muss ich schon zugeben. Und dann rief Felix an, Ende Januar, meinte, Pat, ich habe eine Mannschaft für dich. Du kannst wiederkommen. Und habe dann eine Rückrunde bei ihm, glaube ich, in 16 Spiele 14 Tore geschossen.
Ja, das ist die Geschichte von Quälix Magath und ja, die Folgen, wenn es positiv dann ausgeht. Ne? Patrick Hemmes hat ihm viel zu verdanken, eigentlich sein Comeback. Aber es gab natürlich auch die anderen Spieler. Aber es muss ja nicht nur schlimm sein, harter Trainer zu sein. Erfolg ist manchmal eine Konsequenz von sowas.
Ja, aber man muss natürlich bei Felix Magath auch berücksichtigen, das war ja nicht, waren ja nicht nur seine physischen Trainingsmethoden, sondern das war natürlich auch all das, was er quasi verbal oder nonverbal vermittelt oder nicht vermittelt hat. Mhm. Der konnte seine Mitmenschen ja auch so quälen, muss man sagen. Ne? Mhm. Also der hatte ja so eine ironische Art oder so eine Art der Kommunikation, die einfach auch sehr gewöhnungsbedürftig nach wie vor ist. Ich hatte Magath mal nach dem Spiel von Schalke 04 in Hannover. Und damals, man glaubt es kaum, vor allem die jüngeren Hörer, wenn das nicht glauben, konnte Schalke noch deutscher Meister werden. Und die spielten also bei Hannover 96, übertrug das Spiel. Am Ende bin ich halt runter, habe das Interview mit Felix Magath gemacht und auf der Reservebank saßen fast alle Schalker Spieler und waren ein Häufchen Elend, weil sie verloren hatten. Ich glaube mit 2-3 oder 2-4 war ein spektakuläres Fußballspiel. Es ging hin und her und es konnte jedes Ergebnis dabei rauskommen. Und ich hatte jetzt nicht irgendwie festgestellt, dass die Schalker nicht alles gegeben hatten. Und die saßen also wirklich wie ein Häufchen Elend in sich zusammengeknickt und keiner wollte reden. Und ich ging also auf Magath zu und sagte, Felix Magath, Ihre Spieler sitzen hier vorne auf der Ersatzbank und sind nur noch ein Häufchen Elend. Haben Sie Worte des Trostes für Ihre Mannschaft? Und dann hat er gesagt, wieso soll ich die trösten? Das sind Profis und wenn sie heute all das gemacht hätten, was ich von ihnen gefordert hätte, dann würden sie jetzt an die sitzen und rumheulen. Das war seine erste Antwort. So war Felix Magath.
Und ist es immer noch.
Ja.
Und wir machen weiter mit unseren Angstmachern. Ja, wir sind da noch gar nicht durch heute. Nee. Also ich habe ja, du hast noch den Klimaschewski da liegen, hier auf dem Tisch. Das müssen wir euch mal erzählen. Also wir treffen uns, bauen das hier auf und es liegen wahnsinnig viele Unterlagen hier. Und es ist total spannend. Es ist wie ein Riesenpuzzle, was man in so einer Folge zusammensetzt und am Ende ergibt das ein Bild und wir wissen am Anfang auch gar nicht, wie das am Ende aussieht. Ich komme jetzt zu meinen, ich würde am liebsten sagen, Gebrüdern Lorand. Aber es ist nicht so. Sie sind weder verwandt noch verschwägert. Werner Lorand kann ich vielleicht relativ kurz halten, weil vieles von ihm bekannt ist. Aber das, was ich nicht kannte, will ich dann euch doch gerne erzählen. Ich meine, das ist ein Mann, der kommt aus der Nähe von Soest ursprünglich, war lange im Ruhrgebiet, ist Maler und Lackierer von Hause aus.
Wie viele große Trainer.
Spielte, ja, Otto Rehagel doch auch, glaube ich, ne? Der übrigens Co-Trainer war unter Jula Lorand auch. Ja,
Otto Rehagel.
Hat das seinerzeit da eben auch gemacht. Werner Lorand, Fußballer, Profi, da gibt's natürlich diese Geschichten von Hölzenbein, der anderen Spielern angedroht hat, als eben einer seiner Mitspieler Werner Lorand war. Hör mal, wenn du nicht aufpasst, hetze ich den Lorand auf dich und schon war Ruhe auf dem Platz. Mhm. Das war also ein eisenharter Typ. Jupp Kapellmann bekam die Hoden gequetscht, ne? Der spätere Arzt, bei den Bayern hat er ja gespielt, den hat Lorand da...
Mit dem Tritt oder mit der Hand?
Ich glaube, ehrlich gesagt, der hat das mit der Hand und einfach, ja, so. Ja. Theo Hohmann, Wuppertaler SV. Kanntest du den? Ich kannte den nicht, aber der wurde da zum Sportinvaliden, weil er im Zweikampf war mit Werner Lorand. Ja, ja, solche Geschichten gibt's und auch die von ihm als Trainer, als er mal sagte, ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Ne? Mhm. An der Stelle könnte die Geschichte aufhören, aber was ich total interessant fand, war, dass dieser Werner Lorand in Essen Profi war, bei Rot-Weiß Essen und parallel schon als Trainer gearbeitet hat. Und zwar bei West-Tümmen. Und beim SC West-Tümmen spielte einer, den er entdeckt hat und zu Rot-Weiß Essen brachte. Und wenn ich dir sage, wer das war, wirst du sagen, nee, echt? Horst Rubesch.
Nee, echt?
Aber echt, oder?
Ja,
das war so ein Heureka-Moment. Ich will dich auch nochmal überraschen irgendwie.
West-Tümmen?
Ja.
Habe ich noch nie gehört,
den Vereinsnamen. Ja, da spielte der und dann, aber dass er dann bei Rot-Weiß Essen groß rauskam und später dann zum HSV ging, ist ja klar. Ja. Aber das war der Anfang, den hat der Laurent da entdeckt, den hat er da
trainiert. Das war Bezirksliga dann oder wahrscheinlich sowas. Ne?
Ja, bitte.
Also, oh. Ja, was, bist du vorbereitet oder nicht?
Vierte Folge, das löse ich dann nochmal auf. Aha. Das löse ich dann nochmal auf.
Westtüm.
Ja, das also die Geschichte von Werner Laurent, aber bei dem anderen, bei Julia Laurent muss ich ein bisschen weiter ausholen. Charlie Körbel. Sagt uns beiden ja was. Rekord, Bundesliga-Profi bei Eintracht Frankfurt, Ewigkeiten gespielt. Der hat ja unter ihm trainiert und ja auch seine Erfahrungen, seine schmerzhaften Erfahrungen gesammelt.
Bei Schüller war, bei dem gab es keine Verletzungen. Es war einfach, ist egal, ob du eine Zerrung gehabt hast oder ein Bänderriss, da hat immer wieder gesagt, du musst spielen. Und so war das bei mir auch. Das war damals bestimmt den Bänderabriss, was ich da gehabt habe. Und da hat er sich den Fuß nur angeguckt und hat gesagt, hier, da tust du Zahnpasta drauf, das machen die Boxer auch auf ihre Wunden. Und dann geht die Sache wieder von ganz allein. Und so habe ich fast ein halbes Jahr gespielt. Aber nicht mit Zahnpasta, sondern mit einem dicken Gipsverband.
Ja, genau. Und er sagte auch, hör mal, Boxer kämpfen auch mit einer Platzwunde. Ja, also deswegen.
Bei Kindern macht man ja Spucke drauf, ne? Und sagt, wird wieder heile jetzt.
Ja, oder er sagt, Charlie, hör mal, kaust du auch, wenn du Zahnschmerzen hast? Hat Charlie Körbe gesagt, ja. Also mach weiter, mein Freund. Oder als er bei den Bayern war, geht er zu Karl-Heinz Rummenigge. Zu dem Karl-Heinz Rummenigge. Ja. Ne? Du erinnerst dich? Ah, der spielt ja schon auch Rheinstadion. Wir haben ja heute diese Sequenz da gehört. In der Zeit sind wir also. Mhm. Und er hatte den Finger angeknackst und geschient. Und da hat er den ausgelacht, den Rummenigge. Hat gesagt, hör mal, du spielst. Das ist überhaupt keine Frage. Also für ihn gab es das einfach nicht, verletzt zu sein. Ne? Dieser Julia Laurent. Übrigens, den einzigen Münchner Treffer erzielte wer bei dem Spiel in Düsseldorf?
Weiß ich nicht.
Geht's nach Julia Laurent, war es dieser Gurkentaler oder wie der heißt, der heute als Libero spielt. Augenthaler. Den hatte er Gurkentaler.
Gurkentaler?
Ja. Ja, aber kommen wir vielleicht zu auch Inhaltlichem bei ihm. Ich meine, der war nicht nur Metzgermeister, sondern auch ein Visionär. Mhm. Die Herkunft ist ja schon spannend mit Ungarn und dieser Wahnsinnself, mit wem er da auch gespielt hat, mit Puskás und wem auch immer. Ne?
Ja, klar. Mhm.
Richtig, der war also richtig fit. Und lange in Deutschland bei verschiedenen Vereinen, er ging erstmal zum Reiter SV, dann war er in Lautern, in Duisburg, beim 1. FC Köln, Kickers Offenbach und so weiter. Und er brachte in den deutschen Fußball die Raumdeckung. Ah, also ja, als er kam, war ja hier noch WM-System und vielleicht die Viererkette, die die Engländer brachten bei der WM 66. Aber er war das, genau. Der brachte im Prinzip die Raumdeckung und das hat den Jürgen Grabowski zum Beispiel sehr imponiert seinerzeit in Frankfurt. Der hat gesagt, hey, dieser Julia Laurent, der war ja unfassbar cool, was der uns beigebracht hat. Und wenn die sich zum Beispiel bei einem Spiel vorbereitet haben auf den Gegner, dann haben die die Türen geöffnet bei der Mannschaftskabine, dass die Gegner sehen, dass der Julia Laurent da mit der Mannschaft ein Cappuccino trinkt und an der Taktiktafel schon mal den Gegner da bearbeitet und ausguckt. Also auch diese Elemente gab es bei diesem Spieler. Ne? Der Grabowski fand den super. Später auf Schalke sagte der Klaus Fischer, wir spielen genauso, wie wir trainieren. Stupide. Weißt du, also, ne, das ist ja auch abhängig von den Spielern, die du hast.
Absolut.
Wie die dich dann sehen und wie die mit deiner Art umgehen.
Naja,
ich glaube auch, den Kloppo lieben ja auch nicht alle.
Nee.
Na, also von daher lohnt sich wirklich die genauere Betrachtung bei Leuten wie Julia Laurent. Aber was sollen wir sagen, seinen größten Erfolg hatte er eben nicht in Deutschland, sondern bezeichnenderweise bei PAOK Saloniki. Da wurde der tatsächlich zum ersten Mal mit diesem Verein griechischer Meister. Da ist er ein absoluter Held gewesen.
Er hat keine Meisterschaft geholt als Trainer vorher?
Nein, Mitte der 70er Jahre holte er mit PAOK Saloniki die Meisterschaft, ne? Und dahin wechselte er auch dann ganz am Ende seiner Karriere, Anfang der 80er Jahre, und er starb dann tatsächlich kurz nach einem Herzinfarkt, den er auf der Trainerbank von PAOK Saloniki erlitten hat. Mhm. Relativ jung. Ja, und sein Co-Trainer, und damit will ich dieses Kapitel mit Julia Laurent schließen, das finde ich schon interessant, sein Co-Trainer war ja Paul Czernay. Der folgte ihm ja dann
bei dem... Das PAL-System.
Genau, das PAL-System. Er wurde zweimal deutscher Meister mit Bayern München, war ein ganz anderer, ein moderierender, ein verständnisvoller.
Er hatte immer so ein seidenes Halstuch, ne?
Ja, der war eben so ein Sir.
Irgendwie, ja,
so ein
ne? Sir, ja. Genau.
Und
er hat Gerd Müller aussortiert bei den Bayern.
Ja, genau. Und dieser Czernay, der war aber sein Co-Trainer, auch Ungar. Und man muss sich ja schon die Frage stellen, warum war der so ein Angstmacher? Warum hat der gerade die Deutschen so gequält, ja? Liegt natürlich vielleicht am Wunder von Bern, dass er da verloren hat. Das ist ein ungarisches Trauma. Und es gibt das Zitat, das überliefert ist, dass er seinem Paul Czernay auf Ungarisch dann zugeraunt hat auf dem Platz, als es mal wieder zur Sache ging. Paul, lass uns rausgehen und die Deutschen quälen. Ja, Ja, Julia Lorand. Ich glaube, da ist was dran.
Julia Lorand. Mhm. Ja. Ja, also interessante Typen, auf jeden Fall. Julia Lorand. Für ewig nicht mehr an Julia Lorand gedacht.
Und der sah so cool aus. Der hatte auch so ein, es gibt Fotos, da hat er so einen Pornobalken, so einen Schnäuzer, so einen Schnurriss, ja. So einen fetten Schnurriss. Mhm. Ich finde, er sah besser aus. Also war ein richtig gut aussehender Mann. Wirklich. Mhm. Ein Berg. Ja, ein Typ eben. Ja. Ja.
Kommen wir zu einem Mann, der sozusagen den Mini-Pli des Saarlandes quasi verkörpert hat.
Ich mag vor allem die Art, wie er spricht. Also das ist ja für mich auch als Radiomensch interessant. Nicht nur, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird.
Klimaschewski. Uwe Klimaschewski. Ja, und Uwe Klimaschewski, muss man sagen, und der FC Homburg, das war ja so eine On-Off-Beziehung. Ne? Mal war er Trainer, dann war er es wieder nicht, dann war er wieder Trainer, dann war er es wieder nicht mehr. Und er hat den ganz großen Sprung und den ganz großen Wurf hat Klimaschewski eigentlich nie geschafft. Er hat es dann auch mal bei Hertha BSC versucht. Der war als Spieler auch gefürchtet, der war so ein Typ wie ich, ne? Kein Mensch, kein Tier, die Nummer 4. Und so hat er auch Fußball gespielt. Und ist dann halt ins Trainergenre gewechselt und als er dann wieder mal beim FC Homburg anheuerte, da hatten die Spieler eigentlich schon vorher die Faxen dicke. Ja, und dann ist halt so ein Fernsehteam des Südwestrundfunks damals hin und hat die Spieler gefragt, da war der gerade unter Vertrag gekommen und haben die Spieler gefragt, was das denn, wie sie das denn finden würden.
Also ich muss sagen, ich hätte auch mehr Teil an Diskussionen über Spiel oder so, wo man doch mal sich mal zusammensetzt und jeder mal was sagen kann, wie er was empfindet. Und das ist halt bei meinem Klimaschewski nicht weniger der Fall.
Er trainiert eher, ich will nicht sagen altertümlich, aber es ist teilweise schon überholt, seine Trainingsmethoden 20, 30 Jahren, würde ich mal sagen. Ja, also macht er so Klappmesser und Liegestütz, was nicht unbedingt in jedes Programm eingebaut wird.
Nee,
ja.
Wie das haben die gesagt, als der da gerade verpflichtet wurde?
Ja.
Ihr künftiger Trainer. Mhm.
Im also Mikrofon hatten wir die ersten Trainingseinheiten mit Klimaschewski.
Sind die denn irre?
Und wir hätten lieber gerne einen Trainer gehabt, mit dem man ein bisschen auch das ausdiskutieren kann, nur mal unter so Tee und so. Und das wollte der Klima aber nicht. Und der Klima wurde dann gefragt, wie er das denn finden würde, dass die Spieler ihn nicht so toll finden.
Im Grunde interessiert mich das auch nicht so sehr. Die müssen sowieso das machen, was ich sage. Wenn sie am Gewinn sind, dann sagen sie, alles super, alles gut. Wenn sie am Verlieren sind, sagen die ganz was anderes. Das ist so. Wenn man das nicht aushalten kann, dann darf man den Job nicht machen.
In den Job.
Dann kann man den Job nicht aushalten.
Er rotzt das alles so hin.
Ja, und dann war er kurze Zeit später wieder weg. Dann kam er aber wieder, Anfang der 90er Jahre. Und dann wurden die Spieler wieder interviewt. Also das war halt einfach damals mal immer noch, ich meine, wir reden immer noch von Profifußball. Und die Kamerateams durften und die Reporter durften in Bereiche, die heute für uns komplett tabu sind. Hör mal genau hin.
Ja, die war sehr überraschend, die Entscheidung. Da hat auch keiner mit gerechnet, die Spieler auch nicht. Weil er schon einige Male hier war und weil er auch heute in der Presse negativ Schlagzeilen gemacht hat, kann er nur sagen, hier, lass uns überraschen. Und ich kann nur auch verstehen.
Überraschend für alle Spieler auch, zumal er schon im Vorfeld als Favorit gehandelt wurde. Aber letztendlich ist er Trainer und wir wollen das Beste draus machen.
Aber sind wir da in der Homburger Tropfsteinhöhle oder was ist da los?
Wir sind unter der Dusche.
Wie unter der Dusche?
Ja, die waren mit dem Kamerateam und Mikrofon, also, waren die quasi unter der Dusche und haben die Spieler...
Schäumen gerade, ja, die haben auch noch Achselhaare da zu der Zeit gehabt, ja, das, und haben ja nicht alles irgendwie, nein, das gewaxt.
Ja, ja, nee, da war nichts gewaxt, und da war das Kamerateam, war tatsächlich dann in der Dusche.
Voll drauf gehalten.
Ja, und hat die dann, und die Spieler haben dann einfach, das war das Normalste, das Normalste von der Welt, haben die Spieler sich unter der Dusche, haben sich mit geschäumten Haaren, haben sich über Uwe Klimaschewski
ausgelassen. Aber jetzt mal im Ernst, Burkhard.
Ja. Sven. Ich würde das
heute ist ein nicht ehrliches Verhältnis gewesen dann. Die Spieler sagen ganz ehrlich, hör mal, du bist doch ein Affe, Blödmann, ich will das nicht. Und der Trainer sagt, es mir egal. Mhm. Kann man natürlich sagen, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite ist das einfach nur ehrlich. Du bist ja auch so ein Typ. Du würdest mir sagen, wenn ich ein Blödmann wäre, würdest du mir sagen, du bist ein Blödmann. Mhm. Findest du das so grundfalsch, solche ehrlichen Statements?
Naja, ich finde es ein bisschen problematisch, das in der Öffentlichkeit quasi zu machen. Das finde ich schon, also wenn ich da jetzt so die Clubperspektive einnehme, finde ich das schon, das kannst du heute nicht machen. Da kommst du ja aus dem Schlagzeilen.
Nein, aber weißt
du,
worauf ich hinaus will? Also nee. Ich meine, ich habe ganz viel professionelle Kommunikation und ich weiß ja auch, wie das Geschäft funktioniert. Mhm. Aber es wird ja auch kaum mehr ein gerader Satz gesprochen.
Ja, das stimmt. Also es gibt nur noch wenige und die haben dann auch oftmals auch keine Lust mehr, weil sie wissen, dass sie halt immer wieder angefragt werden. Thomas Müller zum Beispiel ist ja so jemand oder Mats Hummels. Und die machen sich dann auch schon ein bisschen rar. Ja, das fehlt, aber damals war die Medienlandschaft, Anfang der 90er, war sie einfach noch komplett anders als jetzt. Und Das ist einfach vorbei.
Solche Gedanken kommen mir halt unter der Dusche. Verstehst du? Das war schon geil.
Ja, und der Klimaschewski hat ja auch mal sozusagen eine Klimaveränderung gesucht und war dann in der Schweiz unter Vertrag. Nicht sonderlich lange, kam dann zurück und wurde gefragt, Mensch, Klima, was war denn los in der Schweiz?
Der Klima in der Schweiz?
In der Schweiz.
Wo man so mit Goldwaage unterwegs ist und Uhren einstellt?
Richtig.
Also ich passe nicht so sehr in die Schweiz, glaube ich, rein. Die grüßen dreimal am Tag, grüezi, grüezi. Und wenn ich den dann ein bisschen da hart an die Kandare genommen habe, der Schweizer, dann wollten die das nicht so sehr.
Nee, ich liebe ihn. Ja, die wollten das nicht so sehr.
Nee, die wollten das nicht.
Ja. Und dann kam er wieder zurück und war dann kurze Zeit später wieder beim FC Homburg. Und da gibt es diese eine Episode, die ich einfach so großartig finde. Zweite Liga, FC Homburg, Klimaschewski, schlechte Laune. Er hatte oft schlechte Laune und dann hat er seine Mannschaft am Rosenmontag zum Training bestellt. Und er war pottensauer, keiner wusste so richtig warum, aber jeder wusste, das Training wird hart und anstrengend. Aber Klima hatte auch eine weiche Seite und hat gesagt, okay, wir machen Straftraining, aber wir machen es nicht auf dem Ascheplatz, sondern im Stadion. Und dann ist er also mit seiner Truppe ins Stadion gegangen und hat er trainieren lassen und irgendwann tauchte ein Typ auf, der stellte sich also auf die Aschenbahn und schrie nur laut über den Platz, Klima, runter vom Rasen, runter vom Rasen. Und das war der Platzwart, Brüder hieß der und er wurde Brüder genannt. Und der Klima hat ihn ignoriert, dann rief der wieder, Klima, runter vom Rasen. Und dann hatte der Klimaschewski echt eine Krawatte.
Rief, ja klar, kann ich auch verstehen. Ja, aber
dachte ich, ey,
was will der Blödmann, ich will hier Training
was
machen.
Was nervt der ja, Typ, er war der Platzwart und der Vereinswirt gleichzeitig. Mhm. Die Vereinsgaststätte war auch nebenan und der war halt irgendwie angetrunken wahrscheinlich. Und dann hat er sich gedacht, okay, der kriegt jetzt einen Denkzettel, an den er sich lange erinnern wird. Hat seine Spieler in die Kabine geschickt, der Klimaschewski, und hat gesagt, holt mal die Sprungseile. Und dann haben die Sprungseile rausgeholt, haben den Platzwart eingefangen, haben den an Pfosten geknebelt.
Wie im Lasso eingefangen.
Ja, wie im Wilden Westen. Ja,
wie so ein Rind, so über die
Hand. Und haben ihn dann quasi an dem Pfosten als Marterpfahl benutzt.
Ja.
Ja, und der war richtig festgezurrt. Und dann hat er die Spieler Aufstellung nehmen lassen an der Strafraumbegrenzung. Jeder hatte einen Ball. Und dann ging es nur noch darum, den Platzwart zu treffen. Voll assi. Ja, und irgendwann, und das ist ein Bild, das finde ich so großartig, irgendwann kam dann die Frau des Platzwartes und Vereinswirtes Brüder mit einem langen Brotmesser ins Stadion gestürmt und hat ihren Mann befreit.
Ey Burkhard, was sind das für Geschichten hier?
Das ist irre, ne?
Brotmesser, by the way, als kleiner Teaser für Folge 4. Ich kümmere mich um Rot-Weiß-Essen. Da flog tatsächlich auch mal ein
Brot-Weiß-Essen oder Rot-Weiß-Essen? Entschuldigung, der lag jetzt hier.
Ja, ja. Ein Brotmesser auf dem Platz und in der Nähe stand Sepp Maier, der Bayern-Torhüter. War echt ein Skandal. Rot-Weiß-Essen, ein sehr vielschichtiger Verein. Du hast letztens ein Spiel da übertragen, Rot-Weiß-Essen gegen Oberhausen.
Einfach fantastisch.
Und in der nächsten Folge wird es um Liebe gehen. Aber das erklären wir später nochmal. Wir haben tatsächlich die Schlachtenbummler jetzt und am Ende einer jeden Jogo Bonito-Folge drehen wir den Globus. Und in der letzten Folge ist unser Finger im Bereich Afrika stehen geblieben. Wo nochmal genau?
In der Demokratischen Republik Kongo.
Oh.
Und die Freunde der Geografie werden es wissen, das war auch mal für ein paar Jahre das Land mit dem schönen Namen Zaire unter dem Diktator Mobutu. Und Mobutu wollte nun irgendwie alles ausmerzen, was irgendwie an die belgische Kolonialzeit erinnerte. Und deshalb wurde der Name Belgisch Kongo damals abgeschafft und man verständigte sich also auf den Namen Zaire, obwohl da kaum jemand was mit anfangen konnte mit diesem Begriff. Aber in dieser Zeit, Anfang der 70er Jahre, hatte Zaire eine fantastische Fußballmannschaft, die völlig überraschend erstens den Afrika-Cup gewann und zweitens dann sich gegen Marokko, das galt damals als das Nonplusultra im afrikanischen Fußball, sich in der WM-Quali durchsetzte, für die WM in Deutschland. Und Mobutu war so stolz auf sein Team und überhäufte es also mit Geschenken. Da gab es ein Haus, da gab es ein Auto, da gab es Geld ohne Ende.
Die Spieler waren seine Lieblinge.
Privilegien ohne Ende für die Spieler der zairischen Nationalmannschaft. Die kamen dann nach Deutschland 1974 mit einer riesigen, vielköpfigen, gefräßigen Reisegruppe.
Ja, wohin also ging's da?
Eine Entourage, die ging nach ins Münsterland übrigens, nach Ascheberg. Jetzt beschaulicher Ascheberg.
Ich bringe jetzt die Enden ehrlich gesagt nicht so richtig zusammen, aber ja, irgendwie scheint es gepasst zu haben.
Ich bin mal in Ascheberg gewesen, tatsächlich war auch im Jagdschlösschen, wo die untergekommen sind. Da gibt es bis heute auch tatsächlich Spuren, die die Spieler hinterlassen haben. Hier und da noch ein Autogramm oder ein unterschriebenes Poster und so. Gibt's alles wunderbare Geschichten, erzähle ich vielleicht mal irgendwann anders. Heute geht es um die WM 74 und um das, was abseits des Platzes passiert ist, was aber unmittelbar Auswirkungen auf den Platz gehabt hat. Dieser irische Nationalmannschaft ist toll gestartet in das Turnier, verlor erst gegen Schottland 0-2, aber dann begannen die Probleme abseits des Platzes, denn die ganze Entourage, die wollte natürlich irgendwie auch am schönen Leben teilhaben in Deutschland und brauchte dafür Geld. Ja,
was waren denn das für Menschen, die Entourage? Waren einfach Leute, die mitgefahren sind?
Ja, genau. Das
da
waren einfach
der, den und der den
Bruder,
auch und
der Bruder, du bringst den noch mit. Der Bruder des Cousins eines Funktionärs oder irgendwelche Günstlinge von Mobutu, das war also eine vielköpfige Reisegruppe. Ach. Und die brauchten natürlich Kohle. Ne? Ja. Und die Kohle kam von der FIFA. Und ja, diese Kohle war aber eigentlich für die Spieler gedacht. Die kriegen ja dann so Prämien, Auflaufprämien, Mannschaftsprämien und so weiter. Die gab es damals schon. Und das Geld ging aber nicht direkt an die Spieler, sondern quasi in eine Art Mannschaftskasse, auf die Mannschaft aber keinen Zugriff hatte. Wohl aber die Cousins und Cousinen der Funktionäre.
Erinnert mich so ein bisschen an die FIFA, um ehrlich zu sein. Oder?
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, aber tut's.
Ja gut, das Geld war jedenfalls weg.
Aber das brauchst du nicht in Ascheberg, das Nein. Geld, sondern du hast das Geld dann erstmal.
Naja, so. Du, die haben beispielsweise, ich weiß, dass sie zum Beispiel das Elektrogeschäft da in Ascheberg leer gekauft haben. Damals gab es so tragbare Farbfernseher, die total in Mode waren, ganz neu. Und dann sind die also alle mit einem tragbaren Farbfernseher
nach dem
Flugzeug gestiegen. Echt? Ja, das weiß ich zu 100%.
Ach.
Ja. Ja, ist wie gesagt, das muss ich mal irgendwann anders setzen. Also auf jeden Fall, das Geld war weg und die Spieler kriegten das mit, dass von diesem Geld, was eigentlich ihnen zustand, nichts mehr da war. Und da haben sie protestiert, wollten streiken, spielten dann aber gegen Jugoslawien und verloren desaströs mit 0-9. Was ein relativ hohes Ergebnis ist.
Ja, das ist desaströs.
Ja.
Ich meine, um Gelder ging es ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft, by the way. Da gab es ja immer wieder Streitigkeiten, wie viel und Geld kriegen wir eigentlich, Siegprämien und so. Aber zurück zu deiner Geschichte, ja.
Also die verloren 0-9 gegen Jugoslawien.
Das ist ja auch peinlich, so
ein Mobutu, Ergebnis. Genau. Mobutu war potsauer, ja, der Diktator, und hat gesagt, Freunde, das geht so nicht. Nee. Freunde hat dann nicht gesagt, ihr Idioten, das geht so nicht. Ja, wenn ihr im letzten Spiel höher als 0-3 verlieren solltet, dann kommt ihr nicht mehr nach Hause. Das steht hiermit fest. Das war seine Drohung. Höher als 0-3.
Ja, je nach Gegner ist es ja auch.
Ja, es war Brasilien, der aktuelle Weltmeister. Und das war natürlich schon ein Problem für die Mannschaft von Zaire. Und die spielten also mit dem Wissen, es geht darum, ob wir unsere Familien wiedersehen oder nicht. Weil sie wussten, Mobutu macht keine Scherze. Wenn er das so ankündigt, dann wird das so umgesetzt.
Stichwort Angstmacher.
So. Jetzt spielten die also gegen Brasilien, lagen relativ schnell 0-2 hinten. Brasilien kriegt den Freistoß, letzte Viertelstunde, 20, 25 Meter vorm Tor. Und alle wussten natürlich, okay, das wird jetzt eine ganz enge Geschichte. Ja, Mauer wurde gestellt, die Brasilianer berieten noch, was sollen wir machen, wer schießt, wie schießt.
Die Welt schaut zu, damals schon ein Medienereignis.
Absolut. Und dann dauerte das also mit der Ausführung dieses Freistoßes. Und dann gibt etwas, was es, glaube ich, nie wieder gegeben hat. Ein Spieler aus der Mauer von Zaire, Mwepo Ilungu, ist rausgestürmt und kloppte diesen Ball also 50 Meter weit in die gegnerische Hälfte. Einfach um Zeit zu schinden oder um einfach irgendwie mit seiner Angst umzugehen.
Die haben sich kaputt gelacht, die Leute.
Alle haben sich kaputt gelacht und haben gedacht, hier guck dir mal an, die Afrikaner wollen bei der WM dabei sein und kennen noch nicht mal die Regeln. Ne? Und so wird das auch bis heute, wird diese Geschichte so erzählt. Dabei hat sie so einen ernsten, so einen beklemmenden Hintergrund.
Weil sie so Angst hatten.
Natürlich. Und dann wurde der Freistoß natürlich irgendwann ausgeführt, der ging nicht rein. Ja, und die Brasilianer schossen auch nur noch ein Tor. Das heißt, die Mannschaft von Zaire durfte dann auch wieder nach Hause. Aber kein einziger Spieler hat dann noch irgendwelche Privilegien genossen. Mobutu hat sich abgewandt vom Fußball und hat sich dann aufs Boxen kapriziert, hat wenige Monate später dann den Boxkampf von Muhammad Ali und George Foreman, Rumble in the Jungle, du wirst dich erinnern, der große Kampf in Kinshasa, den hat er dann organisiert und mit viel Geld ausstaffiert und ja, Fußball war einfach erledigt.
Habe ich richtig mitgezählt? Dann haben die 0-2 verloren, 0-9 und 0-3 und damit war die WM beendet, ne?
0-14 unterm Strich, ja.
Okay, dann war die Geschichte für diese Mannschaft dann erzählt. Aber Jogo Bonito ist damit heute am Ende, aber nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage.
Oh, der rosarote Panther.
So ist es. In der vierten Folge, worauf können wir uns freuen, Burkhard? Worauf können wir uns verständigen?
Ja, jetzt haben wir heute über Angst gesprochen und wir hatten uns ja vorher schon mal so lose Gedanken gemacht und sind dann übereingekommen, dass wir uns in der nächsten Folge mit der Liebe beschäftigen wollen.
Du bist da über Rio Reiser drauf gekommen. Eines deiner Lieblingslieder kommt von ihm, Für immer und dich.
Für immer und dich. Ich habe vor kurzem bei den Kollegen von WDR5 ein wunderbares Zeitzeichen gehört, kann ich nur jedem empfehlen, das kann man sich auch online noch reinziehen. Zeitzeichen in der ARD-Audiothek, großartige Geschichte und was ich gar nicht so im Kopf hatte, war, dass Rio Reiser tatsächlich schon 25 Jahre tot ist.
25 Jahre, ja. Das ist echt lang.
Das ist echt lang.
Also Liebe ist unser großes Motiv für die nächste Folge. Ich werde dann mich ein bisschen um rot-weiß Essen kümmern. Ich habe es dir schon angekündigt, weil da spielt Liebe und ein Erweckungserlebnis Mitte der 50er Jahre eine Riesenrolle. Und ich finde, dieser Verein hat es einfach verdient, auch mal so richtig hineingestellt zu werden in dieses emotionale Regal, dass man einfach weiß, warum ist Rot-Weiß Essen eigentlich ein großer Verein des deutschen Fußballs? Ich finde, da ist auch ein bisschen Aufklärungsarbeit meine Mission bei Rot-Weiß Essen. Was bringst du mit?
Ich weiß es noch nicht so richtig. Es gibt ein paar wunderbare Vereinskarrieren. Charlie Körbel haben wir heute schon einmal gehört. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich ein bisschen was über Charlie Körbel erzähle. Das wäre so eine Nummer, die ich mir gut vorstellen könnte. Und Sven, wir müssen noch, das dürfen wir nicht vergessen jetzt, wir müssen quasi noch einmal den Globus drehen, damit wir wissen, wo wir uns in der nächsten Folge.
Wir drehen den Globus. Wo geht's hin?
Südkorea.
Südkorea.
Ist das nicht großartig?
Das ist deine Aufgabe. Da war's irgendwie, meine Güte. Okay, Südkorea. So ist Jogo Bonito. Das war die dritte Folge, liebe Leute. In zwei Wochen gibt es schon die nächste mit dir, mein lieber Burkhard.
Und mit dir, mein liebes Teegesicht Sven Pistor.
Der ist jetzt mittlerweile ausgetrunken, dieser Ostfriesentee. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Schreibt uns gerne, kommentiert, bewertet diesen Podcast, bleibt uns treu und wir freuen uns, dass ihr uns folgt.
Tschüss, zum nächsten Mal. Tschüss.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.